Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber der wunderbare Yannick Schubert. Moin.
Moin, du wunderbarer Jonas.
Ach, danke, das ist ja lieb. Da sind wir wieder.
Ich muss das Adjektiv einbinden.
Da sind wir mal wieder. Wir haben jetzt gleich 2 Wochen Pause gemacht, was in erster Linie an mir lag, weil ich im Urlaub war.
Wobei, dann aber auch im Urlaub.
Warst du auch im Urlaub, ne?
Ich war letzte Woche auch im Urlaub, ja.
So, und jetzt sind wir voll wieder da. Und angelehnt an das Thema der letzten Woche und auch, nee, nicht der letzten Woche, der letzten Folgen, sprechen wir heute mal darüber, wie wir eigentlich dahin kommen, dass wir dann die Prompts finden, die wir auch wirklich tracken, weil wir ja häufig darüber sprechen, dass Prompt-Tracking eine ganz andere Nummer ist als Keyword-Tracking, was wir gewohnt sind. Und deshalb sprechen wir heute im Prinzip mal drüber, wie wir von den Themen, die wir verfolgen wollen, zu den Prompts kommen, die wir dann tracken.
Bevor wir aber nun richtig mit der Folge loslegen, noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge, und das ist Finseo. Finseo ist ein AI-Visibility-Tool, das dir konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigt und Optimierungspotenziale ableitet. Du kannst dabei die Sichtbarkeit deiner Marken in KI-Modellen tracken und analysieren, wie und wo deine Marken erwähnt oder auch zitiert werden. Du hast außerdem die Möglichkeit zu prüfen, wie der Wettbewerb dasteht, was genau und vor allem wen die KI in deiner Branche empfiehlt. Ein cooles Feature, wie ich finde, ist, du kannst Logfiles hochladen und damit deinen Bot-Traffic analysieren. So bekommst du ein umfassendes Bild deines KI-Traffics und der KI-Sichtbarkeit deiner Webseite. All das hilft dir dabei, einen umfassenden Überblick über das Geschehen in der KI-Suche zu bekommen und dementsprechend Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Deswegen hilft Finseo dir dabei, wichtige Insights zu generieren und zu schauen, wie du in deinem Marktsegment in KI dastehst. Jonas und ich nutzen das Tool mittlerweile fast täglich, um Sichtbarkeit, Performance und unsere relevanten Prompts zu tracken. Wenn du das Ganze selber ausprobieren willst und dich vom Tool selbst überzeugen willst, dann gehe jetzt auf www.finseo.ai. Ich buchstabiere nochmal. www.finseo.ai und lege dir einen kostenlosen Account an. Zusätzlich findest du den Link zur Webseite natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
Ja, wir wollen ja unsere Erfolge in Suchmaschinen der KI-Natur tracken. Ist ja nicht nur so, dass wir unsere Keywords tracken wollen. Das wird ja, ich sag mal, weniger und weniger relevant, wenn man auch so den Traffic anguckt, insbesondere bei Content-Sites. Im E-Commerce ist es noch definitiv was anderes. Aber wir wollen ja auch unsere Erfolge sehen und in irgendeiner Weise nachvollziehen können, ob die Maßnahmen, die wir auf unseren Websites vorantreiben, auch wirklich etwas bringen, um unsere Sichtbarkeit in ChatGPT, Perplexity und wie sie alle heißen, AI Overview selbstverständlich, ob die dort auch wirklich zünden oder ob wir was falsch machen und was anpassen müssen. Und wie wir ja schon oft diskutiert haben, ist es brutal schwer, hier ein aussagekräftiges Tracking zu haben, weil, um nochmal das Thema aufzurollen, Prompts sind einfach ja lang, sind sehr individualisiert, sind viel mehr individualisiert als Suchanfragen in Google das je waren, weil sie aufgrund der natürlichen Sprache, die da häufig genutzt wird, mehrerer Sätze, der ganzen Hintergrundinformationen, die vielleicht ein ChatGPT schon über einen hat, sind ja nochmal viel mehr auch angepasst an den Nutzer selbst. Und wir können nicht einfach sagen, wenn wir tracken wollen, ob unsere Website für WordPress installieren rankt, dann tracken wir halt WordPress installieren, wie installiere ich WordPress und WordPress-Installation, so, dann bin ich recht gut abgedeckt mit den Keywords in einem klassischen Google-Umfeld. Aber wenn wir jetzt ans Prompten denken, würden mir spontan wahrscheinlich 50 verschiedene Wege einfallen, wie ich das fragen könnte.
Und das ist ja der Knackpunkt, ne? Also du hast ja jetzt nicht nur eine Handvoll Keywords, die du trackst, sondern du hast tausende,
unendlich, gefühlt unendliche, ja, Arten, ne?
Millionen Kombinationen von, ja, irgendwelchen Eigenschaften, von irgendwelchen Blickwinkeln, Ansätzen, von denen du ausgehst, oder irgendwelche Kriterien, die das erfüllen muss, oder ja, also das ist ja genau die Schwierigkeit.
Und dann kommen ja auch noch die Variablen in Anführungszeichen dazu, die durch so längere Prompts immer mehr werden, wie ich google nicht mehr nach WordPress installieren, sondern ich frage dann, wie kann ich als Einsteiger, der keine technischen Erfahrungen hat, auf meinem Mac WordPress installieren. Schon habe ich 2 Variablen noch mit drin, Anfänger und Mac. Das sind dann auch nochmal wieder Dinge. Und wenn ich das dann wieder ausführen würde in verschiedene Arten von Prompts, dann habe ich da ja schon wieder 30 Arten, wie ich allein diese Fragestellung formulieren kann. Und wir können die nicht alle tracken, weil zum einen ist es unmöglich, die alle zu kennen. Und zum anderen ist es auch extrem teuer, weil wir dürfen nicht vergessen, im Vergleich zum klassischen Keyword-Tracking, das wir kennen, wo du für, weiß ich nicht, 99 Euro im Monat kannst du 2000 Keywords tracken oder sowas, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung. Für 99 Euro im Monat bei anderen Tools, die jetzt Richtung KI-Tracking gehen, Prompt-Tracking, da bist du vielleicht dann bei 25 Prompts. Ja, und das ist eine ganz andere Anzahl als Tausende.
Ja, und das Ding ist, wenn du es vergleichst, ne, was kostet dich das Tracking von 100 Prompts und was kostet dich das Tracking von 100 Keywords? Ne? Es gibt Dutzende Rank-Tracking-Tools. Ja, und das geht ja alles. Also das ist natürlich auch nicht alles umsonst. Ne? Und gerade wenn du Systrix hast, ne, einen Plan, der ein bisschen mehr kann, dann bist du auch locker bei 200, 300 Euro mit dabei bei Systrix. Ne? Also mein Plan, ich glaube, der ist so knapp 240, 230 Euro oder so monatlich. Du hast jetzt vielleicht noch einen Ahrefs-Plan oder so und hast dann da auch nochmal Rank-Tracking mit dabei. Oder du nimmst dir wirklich ein explizites Rank-Tracking-Tool. Die sind auch nicht umsonst. Aber nichtsdestotrotz kriegst du da relativ viel für dein Geld. Weil in den meisten Rank-Tracking-Tools kriegst du für 50, 60, 70 Euro im Monat kriegst du schon die Möglichkeit, tausende Keywords zu tracken. Und Rank-Tracking für tausende, wenn nicht mindestens ein paar hundert Keywords zu tracken. Und jetzt tracke mal ein paar hundert Prompts. Da bist du je nach Tool schon deutlich über 150, 200 Euro im Monat.
Ja, bei hunderten, also bei hunderten Prompts bist du schon bei 400, 500 Euro im Monat.
Ja, je nach Tool bist du da schon bei ein paar hundert Euro. Und das heißt also, wir haben hier schon ein Grundproblem, dass wir uns, wenn wir möglichst effizient vorgehen wollen und möglichst kosteneffizient das Tracking aufsetzen wollen, haben wir sowieso schon am Anfang das Problem, was tracken wir alles und wie monitoren wir unsere Prompts. Ich kann jetzt nicht jedes Kriterium, jede Eigenschaft, jedes Synonym irgendwie in einem eigenen Prompt niederschreiben, mal so formuliert, obwohl es eigentlich mehr oder weniger derselbe Prompt ist, nur ein bisschen anders formuliert, um halt jede Nuance abzudecken. Das würde man beim Rank-Tracking für Keywords würde man das vermutlich machen. Dann würde man auch mal die wichtigsten Synonyme tracken, damit man halt ein Gefühl dafür bekommt, wo man wie sichtbar ist und wo man wie rankt. Aber für die Prompts sehe ich das nicht als sinnvoll, dass man wirklich jede Variation im Begriff und jede Formulierungsvariation mit ins Rank-Tracking, ins Prompt-Tracking aufnimmt. Und das ist der Punkt, den wir heute so ein bisschen diskutieren wollen, wie man da genau vorgeht und wie man zu dem Prompt-Set kommt. Und das ist ja wirklich das Kernproblem, was man von Anfang an, mit dem man sich von Anfang an auseinandersetzen muss und mit dem man von Anfang an irgendwie konfrontiert wird. Und das ist schon das Grundproblem des Prompt-Trackings. Oder wie geht's dir?
Ich denke auch, also es ist zum einen die hohen Kosten für eine hohe Menge an Prompts, die man trackt. Das ist das eine Grundproblem, das sprichst du genau richtig an. Das andere ist aber auch, dass eben wie vorhin schon gesagt, durch die Art, wie man eine KI-Suchmaschine benutzt, einen Prompt eingibt, dass man dadurch so viel Variation drin hat, dass es gar nicht möglich ist, die alle zu wissen. Weil auch wenn wir jetzt hier Beispiele nennen, sind die für uns logisch und wie wir prompten würden, aber eine andere Person, die vielleicht einen anderen Hintergrund hat, die ein anderes Alter hat, die andere Verständnisse hat für diese verschiedenen Sachen, andere Skills, würde gar nicht auf die Idee kommen, das so zu formulieren, wie wir es formulieren, will aber aufs gleiche Ergebnis kommen. Das heißt, wir haben das zweite Problem noch drin, dass wir einfach gar nicht wissen, was wir alles tracken müssen. Bei den Keywords haben wir einfach gesagt, hier ist ein Keyword, Ahrefs, hier ist ein Keyword, friss, gib mir verwandte Begriffe, super, die markiere ich alle, track die, fertig. So, dann hast du 300 Synonyme und verschiedene Arten von diesem einen Thema, wie Leute danach suchen. Und du siehst auch gleich, okay, das eine wird eben häufiger gesucht, durch Suchvolumen konnten wir das festmachen. Bei Prompts haben wir sowas wie Suchvolumen auch nicht, weil es so individuell ist, dass das nicht getrackt werden kann irgendwie. Und der gleiche Prompt wird wahrscheinlich super selten genau gleich zweimal benutzt. Und deshalb haben wir im Prinzip zwei Probleme. Und die Lösung ist eigentlich recht, in Anführungszeichen, einfach. Sie ist nicht einfach umzusetzen, aber die Lösung an sich ist erstmal einfach. Ich nenne das immer Stellvertreter-Tracking. Also wir suchen einfach stellvertretend für die Sachen, die wir tracken wollen, suchen wir uns ein paar Prompts raus, die wir verfolgen und anhand derer bewerten wir dann, ob unsere Maßnahmen erfolgreich sind oder nicht. Und bei allem, was wir jetzt sagen werden, wie wir vorgehen, es gibt nicht die perfekte Lösung dafür, es gibt nicht die eine Lösung dafür, es gibt nicht die Aussage, genau diese 5 Prompts musst du dann tracken und die nicht, weil das ist so individuell und unterschiedlich. Und ich würde auch sagen, man kann dann nicht so viel falsch machen, wie man vielleicht denkt. Und es ist nicht ganz so wichtig, dass man exakt irgendwie den Prompt trifft, den die Nutzer eingeben. Es ist viel relevanter, dass man versteht, dass man stellvertretend trackt für ein gesamtes Thema mit 5 bis 10 Prompts. Damit decke ich mein Thema ab, auch wenn da mit 1000 verschiedenen Prompts getrackt wird. Und dann ist es nicht falsch, wenn du den einen Prompt nutzt oder den anderen. Also ich habe nämlich da schon das Feedback bekommen, dass es Sorge gibt bei vielen Leuten, ja, tracke ich denn jetzt dann die richtigen Prompts, auch wenn ich die stellvertretend benutze? Sind es die richtigen? Und das kann dir keiner sagen. Also ich meine, klar, es gibt
so ein paar... Das ist ja das Problem, ja.
Es gibt ein paar Grundsätze, ne, vielleicht nicht zu ausführlich werden bei Stellvertreter, also nicht jetzt 7 Sätze als Prompt tracken, das ist dann vielleicht ein bisschen zu tief reingedacht. Also ich würde immer so bei einem Satz, einer Fragestellung bleiben. Aber abgesehen davon gibt es jetzt nicht unbedingt den richtigen oder falschen Prompt, den du dann trackst, oder?
Ja, das ist ja das Grundproblem, was wir auch haben. Ne? Also ich kann gar nicht verifizieren, ist das wirklich ein relevanter Prompt für mich, für meine Zielgruppe, für meine Produkte? Ich muss so ein bisschen, ich brauche ein bisschen Bauchgefühl, was mein Geschäftsmodell angeht. Ich brauche natürlich auch Erfahrung in meiner Nische, in meiner Branche, ne? Und muss wissen, okay, worauf achten die Kunden, das muss ich mit Gesprächen rausfinden, mit Kundenbefragungen, das hatten wir auch in der letzten Folge schon angeschnitten. Und das ist ja, wie du sagst, das Problem für mich und das Problem ist, oder das weit größere Problem ist, es gibt ja auch keine Datenbanken. Es gibt jetzt nicht, wie bei Systrix, Ahrefs und Co., Datenbanken, die dir sagen, hey, das Keyword wird 20.000 Mal im Monat gesucht, das Keyword wird so und so viel 1.000 Mal im Monat gesucht, das ist eher weniger gesucht, ne? Das gibt's halt bei den Prompts nicht. Die Tools, egal welches Tool du nutzt, die haben mittlerweile fast alle diese Funktionalitäten, dass sie dir so Prompt Research machen und dir Prompts vorschlagen. Die sind meistens so Basic-Sachen, die ich jetzt nicht 1 zu 1 übernehmen würde, sondern die mir einfach so ein Stück weit eine Richtung geben. Aber das ist so die Schwierigkeit und ich für mich habe so rausgefunden, wenn man sich intensiv mit seinen Produkten, mit seiner Dienstleistung, mit seinen Themen, für die man stehen will, als Dienstleister, als Anbieter oder kann man auch sagen jetzt im Neusprech als Entität, wenn man diese Themen identifiziert hat und die für sich festgelegt hat, dann daraus Prompts abzuleiten, die meiner Meinung nach die Kunden vermutlich in ihrer Customer Journey von Anfang bis Ende und nach dem Kauf oder nach der Buchung darüber hinaus auch begleiten, dann daraus konkrete Prompts zu entwickeln.
Ich würde da gerade mal reinschießen, weil ich eine Sache hervorheben möchte. Du hast ja gesagt, dass es bei den verschiedenen Tools die Möglichkeit gibt, sich Prompts vorschlagen zu lassen. Und da muss man, finde ich, sehr aufpassen, nicht so sehr in die Falle zu zappen, zu denken, ja, das ist ein Tool, das sind Profis dahinter, wenn die Prompts vorschlagen, sind die schon richtig. Einfach mal als Beispiel, wenn ich hier mein Prompt-Tracking angucke und was mir vorgeschlagen wird, wenn ich WordPress-Wartung als Thema eingebe, um zu gucken, was schlägt er mir für Prompts vor. Da kommen Sachen wie, was sind die effektivsten WordPress-Wartungsdienste in Deutschland? Ich weiß jetzt nicht, wie die Leute genau prompten, aber ich bezweifle, dass es so ist. Also ich glaube nicht, dass das Wort effektivsten genutzt wird bei so einer Suche. Ich würde mir vorstellen, welche Anbieter bieten WordPress-Wartung? Wo kann ich meine Website, WordPress-Website warten lassen? Ja. Aber ich glaube nicht, dass jemand eingibt, was sind die effizientesten oder effektivsten WordPress-Wartungsdienste. Ein anderer Vorschlag, der kam, welcher Provider bietet die besten Sicherheitsüberprüfungen für WordPress? Ich bin mir 100% sicher, kein Mensch, der Deutsch spricht, sucht so.
Nein.
Also ich habe am Anfang gesagt, wir wissen nicht genau, wie die Leute suchen, aber ich weiß genau, dass sie so nicht suchen. Das ist zu komisch.
Ja, aber warum? Weil du auch deine Zielgruppe kennst. Du kennst Kunden, die eine Wartung buchen. Du weißt auch so ein bisschen, was für ein Wording die so benutzen. Natürlich ist das immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, der eine hat ein bisschen mehr Erfahrung mit WordPress und alles, was dazu gehört, der andere ein bisschen weniger. Der eine macht das vielleicht schon seit vielen Jahren, der andere hat vielleicht erst vor 1, 2 Jahren angefangen. Ne? Und je nachdem ist natürlich das Wording immer ein bisschen anders. Aber du weißt ja zum Beispiel schon, weil du deine Zielgruppe gut kennst, weil du mit vielen Kunden gesprochen hast und geschrieben hast in der Vergangenheit, dass, ich glaube, die wenigsten Provider sagen würden. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, Dienstleister, Anbieter.
Ja, genau.
Von mir aus auch vielleicht mal Freelancer oder so, keine Ahnung.
Oder auch einfach wer. Wer
oder wer, XY. Ja.
Also deswegen, da wollte ich nur noch mal kurz drauf, weil ich auch am Anfang mich sehr darauf verlassen habe, dass ich gesagt habe, okay, die Tools schlagen mir das vor, dann wird es ja vielleicht einen Grund haben. Ich habe halt so gedacht, ja, vielleicht weiß ich einfach auch nicht genau, wie gesucht wird oder gepromptet wird, aber es macht häufig wirklich keinen Sinn. Man darf auch nicht vergessen, dass die häufig auf der englischen Sprache trainiert sind, dann zwar Deutsch können, aber auch gerne mal so die Art, wie man im Englischen eine Frage stellt, einfach aufs Deutsche überträgt. Und das klingt dann im Deutschen ganz komisch. Und es passt da auch nicht. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, wenn ich noch bei Nimmt AI, ist auch so ein AI-Tool, reingucke, welche Plattformen bieten den effektivsten technischen Support für WordPress-Websites in Deutschland? Mein Gott, das gibt doch niemals jemand ein. Das war mir als einer von Top 3 Prompts für WordPress-Support vorgeschlagen. No fucking way! Wirklich nicht. Das sucht keiner, da bin ich mir sicher.
Ja, ich glaube auch. Also, da muss man tatsächlich aufpassen.
Und lieber auf die eigene Erfahrung oder den eigenen Vertrieb, wenn ihr in einer großen Firma arbeitet, auf den Vertrieb, auf das Marketing-Team eingehen, auf das Support-Team eingehen. Ne? Wie wir immer sagen, wie vor allem Yannick immer wieder sagt, weil du ja auch im E-Commerce sehr viel unterwegs bist. Redet mit den Leuten, die sich auskennen, verlasst euch weniger auf Tools, nutzt die Tools dann für die Metriken, aber nicht für die Recherche der Prompts. Das wäre mir ganz wichtig.
Hatte ich tatsächlich die Woche auch mit einem Kunden. Da ging es nämlich gerade darum, das Promptset zu entwickeln und von den Themen, für die das Unternehmen stehen will oder für die das Unternehmen auch als Experte wahrgenommen werden will, ist ein Online-Shop. Haben wir uns überlegt, woher könnten wir gute Infos bekommen, ne, von der Zielgruppe. Und tatsächlich gibt's eine Support-Abteilung, die tagtäglich Support-Tickets, Support-Anfragen beantwortet über Social Media, also Instagram vorwiegend, über E-Mail, ne, wenn jemand eine Retoure anfragt oder wenn irgendwie jemand eine Frage zum Produkt hat oder sonst was. Und all diese Sachen werden dann gesammelt und hoffentlich gesammelt und dann auch können dann auch im Unternehmen geteilt werden. Und da würde ich, wenn ich jetzt in-house arbeite, mir definitiv die Infos holen und dann versuchen, auf Basis dessen mir Gedanken zu machen, okay, wie kann ich jetzt diese Support-Anfragen und diese Themen, die die Zielgruppe beschäftigt, jetzt in Prompts umwandeln, weil die werden in Zukunft definitiv immer mehr danach suchen und danach fragen. Ich bin fest davon überzeugt, auch wenn ich nicht glaube, dass in den nächsten ein paar Jahren wirklich jeder KI nutzen wird für Shopping, für Suchen, also Google oder so. Ich glaube, dass nach wie vor die Leute auch unkompliziert einfach schnell mal was in Anführungsstrichen googeln wollen, ne? Auch wo auch immer das jetzt sein wird, ob das vielleicht eine andere Suchmaschine in Zukunft ist, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass jeder einen extrem gut ausformulierten Prompt nutzen wird über die KI seiner Wahl, weil A, sind die KI-Tools kostenlos nur begrenzt, ne? B, sind sie dann, wenn du sie benutzt, kosten auch Geld, ne? Dann kann nicht jeder hat Bock, da 20 Euro im Monat liegen zu lassen, um eine KI zu nutzen. Bin ich fest davon überzeugt. Aber das wird natürlich deutlich zunehmen in den nächsten Jahren. Und deswegen ist es auch wichtig, sich da jetzt schon aktiv damit zu beschäftigen. Das wollte ich jetzt hier nochmal sagen. Das finde ich schon.
Und da ist ein wichtiger Punkt, der mir gerade einfällt, wo du das so erzählst, nämlich, dass das Tracking von Prompts auch total unterschiedlich ist, je nachdem, was für ein Tool am Ende genutzt wird von dem Suchenden.
Ja.
Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass viele Leute weiterhin Google nutzen, was sie tun, dann können wir aber auch davon ausgehen, dass ja mittlerweile bei jeder Frage, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch welche gibt, wo keine AI-Overviews angezeigt werden, aber bei allem, was ich in den letzten Wochen eingegeben habe, kamen immer AI-Overviews, dass dort aber dann ganz anderes Prompting stattfindet, als wenn man explizit in ChatGPT ist oder Perplexity. Weil bei ChatGPT und Perplexity erwartet wird, oder der Nutzer geht schon mit der Einstellung hin, das ist eine KI, da gebe ich das anders ein. Bei Google sind ja auch weiterhin Leute, die KI noch gar nicht checken, die noch gar nicht wissen, dass es da ist, dass sie anders fragen können. Und man ist es auch einfach gewohnt. Also selbst wenn ich bei Google was eingebe mit der Erwartung, AI-Overviews zu kriegen, gebe ich die Sachen anders ein, als ich sie jetzt prompten würde, wenn ich in ChatGPT oder Perplexity sie eingebe, weil ich immer noch diesen Google-Hintergrund habe. Ich habe halt seit Jahren da 2, 3 Keywords reingeballert, Enter gedrückt und dann hatte ich ein Ergebnis. Und wenn wir jetzt also unsere Prompts tracken und wir wollen explizit für AI-Overviews tracken, würde ich sagen, müssen wir auch nochmal differenzieren zwischen der Art des Prompting bei Google für AI-Overviews oder ChatGPT Perplexity zum Beispiel. Mhm. Weil in Google würde ich unterstellen, dass die meisten Leute immer noch nicht lange Prompts eingeben. Und AI-Overviews kommen ja trotzdem. Und wir wollen ja wissen, sind wir da drin, weil Google ist ja nach wie vor größter Anbieter, meistgenutzter Anbieter für sowas. Ja. Wie gehst du da vor bei deinen Kunden? Machst du da eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Suchmaschinen?
Ja, tatsächlich. Also sowohl in der Optimierung, weil wir zu 90% auf ChatGPT Sichtbarkeit aufbauen wollen und in Google, ne, dann mache ich jetzt noch nicht so krasse Unterschiede. Aber ich weiß und ich habe auch schon mehrmals darüber gelesen, dass man auch in der Optimierung am besten Unterschiede machen soll, weil das, was auf ChatGPT hilft dir oder so wie du auf ChatGPT sichtbar wirst, wirst du vielleicht nicht auf Google sichtbar, beziehungsweise Google wird auch der AI-Mode vor allem und AI-Overviews werden ganz andere Quellen zutage fördern als ChatGPT. Das ist ja auch bewiesen, dass sich die Ergebnisse zu, keine Ahnung, 80-85% nicht überschneiden, also ein sehr, sehr großer Anteil, wo die Ergebnisse nicht gleich sind. Und deswegen macht es auch nur Sinn, in der Optimierung nachher, im Geo sozusagen, da nicht einen Ansatz für alle Plattformen zu fahren, so wie man es ja auch bisher bei den Suchmaschinen gemacht hat, ne? Klar, 95-99% war Google und dann gab es noch ein bisschen Bing und dann hat es schon aufgehört. Aber nur weil du in Google sichtbar warst, heißt es nicht, dass du direkt auch in Bing sichtbar bist oder sichtbar warst. Von daher ja, bei der mache ich aktuell noch nicht so ganz so krass, muss ich ehrlich sagen, die Unterscheidung in der Optimierung. Aber worauf ich schon achte, ist, welche Prompts wir wo für welche Plattformen tracken. Ich habe zum Prompt-Set können wir gleich nochmal mehr kommen. Dann kann ich nochmal sagen, wie ich so ein Prompt-Set aufbaue. Aber das Prompt-Set ist tatsächlich auch unter anderem aufgeteilt nach Plattform. Ich habe Prompts, die ich so eins zu eins für AI-Mode und AI-Overviews tracke. Und ich habe tatsächlich ein Teil von den Prompts, die ich nur auf ChatGPT tracke und auf den anderen LLMs, weil ich zum Beispiel jetzt erstmal schon unterscheide zwischen Google-Sphäre, Google-Kosmos und den restlichen LLMs, weil AI-Mode und AI-Overviews sehr, sehr stark mit Google zusammenhängen, mit dem Knowledge Graph, mit dem Shopping Graph und alles das, was sich im Entitätenraum, den sich Google in den letzten 10, 15, 20 Jahren aufgebaut hat. Das ist natürlich schon nochmal eine andere Geschichte wie die Workflows hinter ChatGPT, Perplexity und Co. Und da mache ich schon noch eine Unterscheidung. Man könnte das vielleicht sogar noch granularer aufbauen und granularer unterscheiden. Aber das ist so grob meine Einteilung bei den Modellen beziehungsweise bei den Plattformen. Und dann geht es natürlich auch darum, noch die einzelnen Prompts voneinander so ein bisschen abzugrenzen, in verschiedene Kategorien einzuteilen. Aber prinzipiell unterscheide ich mittlerweile, habe ich auch lange nicht gemacht. Das habe ich erst seit kurzem so angefangen, muss ich ehrlich dazu sagen, dass ich tatsächlich die Prompts auch nach Plattform einteile. Es gibt natürlich auch einen Großteil der Prompts, die ich auf egal wo, ne, ich will einfach allgemein gucken, AI-Mode und ChatGPT und Perplexity und so weiter und so fort. Aber es gibt einen kleinen Teil, den ich explizit entweder nur für AI-Mode anlege oder nur für ChatGPT. Und dann gibt es nochmal einen großen Pool, den ich einfach reinwerfe und wo ich einfach alle Modelle tracke sozusagen. Genau, so baue ich mittlerweile mein Prompt-Tracking prinzipiell auf.
Ja, es kommt ja auch immer darauf an, das darf man nicht vergessen, was man vorhat. Was ist das Ziel, wie du sagst? Bei manchen Kunden fokussiert man sich vielleicht mehr auf ChatGPT, bei anderen fokussiert man sich vielleicht mehr auf AI-Overviews. Kommt mit Sicherheit auch sehr stark auf die Zielgruppe an, wie man das dann unterscheidet. Und dementsprechend sollte man dann auch sein Tracking ausrichten. Also das ist wieder wie üblich, nur weil man alles tracken kann, muss man nicht alles tracken. Man muss explizit Definitiv. Das tracken, was einem hilft, Entscheidungen zu treffen, für die Zukunft die Erfolg bringen. Jetzt haben wir ja super viele grundsätzliche Tipps und Kriterien erstmal rausgegeben, was mit Prompt-Tracking und so zusammenhängt. Wie kommst du hast ja auch gesagt, wir reden drüber, wie du dein Prompt-Set zum Beispiel aufbaust. Nehmen wir dich mal als Beispiel oder deine Kunden. Wie kommst du denn dann von deinen Themen, gerade im E-Commerce-Bereich, zu den Prompts, die du dann tracken möchtest? Und wie unterscheidest oder wie entscheidest du dann, welche Prompts wirklich auch getrackt werden? Weil du kommst wahrscheinlich auf eine große Menge an Prompts, die man tracken könnte. Ja. Aber wie kommst du dann runter zu den 15 Stück, die du pro Thema trackst?
Ja, also prinzipiell mache ich mir natürlich gemeinsam mit den Kunden Gedanken oder sagen wir mal, ich bin jetzt Online-Shop-Inhaber und ich verkaufe, sagen wir mal, vegane Sneaker. Ne? Jetzt ganz spontan, vegane Lecker. Sneaker. Und Vegane Snickers, ja.
Das klingt für mich immer, wenn vegan davor steht, das klingt für mich immer nach Essen.
Sagen wir mal, ich verkaufe vegane und nachhaltige Sneaker. Ich habe tatsächlich mal, aktuell jetzt keins, aber ich hatte mal ein paar, die waren aus Traubenholz, also Trauben, alles rund um die Trauben, diese Rebholz und so weiter. Also richtig krass. Und die waren aber sau bequem und haben auch lange gehalten. Ich weiß gar nicht mehr die Marke. Aber ich bin jetzt ein Online-Shop-Inhaber für vegane und nachhaltige Sneaker. Ne? Und dann mache ich mir Gedanken, okay, welche Themen sind denn da wichtig? Ne? Und da brauche ich natürlich auch Produktwissen. Ich brauche ein bisschen Zielgruppenwissen. Ne? Thema Nachhaltigkeit. Wie werden vegane Schuhe produziert und so weiter und so fort. Und vor allem geht es darum, mir jetzt Gedanken zu machen, wie kann ich mein Produktsortiment gut in die Prompts reinnehmen. Das heißt also, ich muss mir überlegen, welche Arten von Schuhen habe ich, welche Formen von Schuhen habe ich, welche Materialien biete ich an und so weiter und so fort und habe dann bestimmte Kategorien. Ich habe zum Beispiel in den meisten Projekten, wo ich das Geo proaktiv gestalte, ist eine Kategorie, die ist so generisch. Ne? Das ist so Prompt-Kategorie für mich generisch. Das heißt so, in dem Beispiel wären es jetzt, was sind die besten veganen Sneaker? Oder was sind die besten Sneaker, die nachhaltig produziert werden? Welche veganen Sneaker kannst du mir empfehlen? Welche veganen Sneaker-Marken sind die besten oder sind empfehlenswert? Das wären jetzt tatsächlich 3-4 Prompts, die ich wahrscheinlich genauso tracken würde im Bereich generisch. Ne?
So genau, schön High-Level auch erstmal, dass man so einen High-Level, groben Durchschnitt, Überblick kriegt. Ja.
Genau, das ist so ein bisschen zur Orientierung, ne, für den Kunden. Das ist so relativ am Anfang des Funnels, ist jetzt nicht Top-of-Funnel, würde ich sagen, aber es ist am Anfang der Kauf-Journey und hat für mich eine sehr, sehr hohe Prio. Und Zielmetrik ist für mich Menschen und Position. Ne? Ich will eine Menschen haben, ich will genannt werden und ich will relativ prominent und möglichst weit oben sozusagen oder am Anfang der Antwort genannt werden. Also man könnte sagen, so eine Art Ranking, obwohl es ja offiziell kein Ranking gibt bei LLMs und KI-Antworten. Aber das wären so für mich eine Zielmetrik. Das heißt, ich definiere für mich die Kategorie generisch, den Funnel oder die Funnel-Stufe eher am Anfang. Priorität ist hoch und die Zielmetrik ist für mich Menschen und Position. Und da baue ich sozusagen den ersten Kategoriebereich auf. Dann kommt der konkrete Einsatzzweck als zweite Kategorie, nämlich ich will zum Beispiel die besten veganen Sneaker für den Alltag oder fürs Büro oder die besten veganen Sneaker zum Beispiel zum Joggen, also die besten veganen Schuhe zum Joggen oder so, falls ich auch irgendwelche Laufschuhe habe oder irgendwie sowas. Ne? Also ich muss mir Gedanken machen, um den konkreten Einsatzzweck oder zum Beispiel, welche veganen Sneaker eignen sich auch für den Winter, ne, weil sie ein bisschen gefüttert sind oder weil sie einfach sehr robust sind, auch vielleicht ein bisschen wasserabweisend sind.
Also im Prinzip hangelst du dich entlang an den Kategorien, die es im Shop gibt. Das sind dann ja alles im Prinzip so eine Art von Kategorien, ne? Vegane Jogging-Schuhe, vegane Sneaker, vegane Jogging-Schuhe, Alltag oder Alltagsschuhe, genau, oder sowas. Das heißt, es ist ja schon eine Überschneidung, ne, zwischen dem, was du jetzt nennst, und einfach Kategorien, die man üblicherweise in einem Shop hat.
Ja, genau. Teilweise. Und dann, das ist so eine Kategoriebereich, ne, der ist dann auch, Zielmetrik ist auch wieder Menschen und Position, ne, das ist normalerweise ganz üblich. Bei diesem einen Prompt, das wollte ich noch dazu sagen, hatte ich mir noch aufgeschrieben, bei dem einen Prompt, wenn man konkret irgendwelche Marken fragt oder welche Anbieter, welche Marken sind da empfehlenswert oder sind die besten. Es geht also wirklich konkret um eine Markenempfehlung. Dann ist natürlich auch eine Zielmetrik der sogenannte, weiß ich, so Share of Voice, Brand Share of Voice oder sowas. Das heißt also, in wie viel Antworten, also wenn derselbe Prompt gestellt wird, ne, derselbe Loop durchgelaufen wird, in wie vielen Fällen wird meine Marke mitgenannt? Das heißt also, ich kann dann wirklich so ein Share of Voice berechnen, dass ich sage, okay, in so und so viel Prozent der Fälle wird meine Marke auch genannt und dann weiß ich, okay, ich habe so ein Share of Voice von, keine Ahnung, 40% oder so. Die andere Marke hat ein Share of Voice von 20% und dann ist es so fragmentiert, ne? Dann weiß ich, okay, ich bin jetzt habe die Top-Position am Markt, weil ich den höchsten Share of Voice habe. Und bei den anderen geht es meistens um Menschen und Positionen. Ne? Es geht nicht immer um Quelle und Domain. Quelle ist meistens irgendwie, wenn ich wirklich eine Kaufabsicht formuliere. Das heißt, hey, ich will Barfußschuhe kaufen oder ich will vegane Sneaker kaufen. wo kann ich das online machen oder welche Anbieter sind gut und wo kann ich das kaufen? Dann ist es tatsächlich in den meisten Fällen so, wenn du wirklich so richtige Kaufintention bekundest oder auch das LLM der Meinung ist, okay, jetzt sollte hier ein Kauf stattfinden, dann werden natürlich neben der Menschen und der Position der Menschen oder der Erwähnung werden natürlich auch immer Quellen direkt angezeigt oder sogar die Produkte, also dieses ChatGPT Shopping zum Beispiel oder auch beim AI-Mode mittlerweile gibt es ja auch dann Produktkacheln und da ist dann wirklich auch noch Quelle beziehungsweise eine Domain oder eine URL, die genannt wird und da ist natürlich auch die Zielmetrik dann dementsprechend auch als Quelle in Anführungsstrichen wahrgenommen zu werden und nicht nur die Menschen und die Position dazu zu haben, sondern auch wirklich verlinkt zu werden. Und das ist halt wirklich in den meisten Fällen nur noch so, wenn es wirklich darum geht, ich möchte jetzt einen Anbieter kontaktieren, ich suche jetzt wirklich einen konkreten Anbieter für dieses und jenes, oder ich möchte wirklich ein konkretes Produkt kaufen. Das kommt nicht immer, wenn man fragt, was sind die besten Barfußschuhe oder was sind die besten veganen Sneaker oder was sind die besten Boxspringbetten, da werden oft Marken genannt und Shops genannt und tatsächlich ist da oft auch keine direkte Verlinkung dabei. Dann muss man das Ganze immer nochmal nachfragen. Ja, dann sag mir mal jetzt, wo kann ich die jetzt kaufen? Ne? Welche Online-Shops kannst du mir denn da zeigen? Oder wo finde ich denn die Online-Shops? Oder gib mir die Adressen oder so online. Dann werden tatsächlich meist im zweiten Schritt dann die Quellen genannt. Oft ist es so, dass dann auch bei solchen Prompts nur Menschen und Positionen stattfindet. Der wichtigste Bereich auch für mich oder ein sehr, sehr wichtiger Bereich für mich oder Kategorie für mich bei den Prompts sind die Eigenschaften. Das heißt, bestimmte Kriterien, die für meine Zielgruppe wichtig sind, egal ob das jetzt eine Software ist, ob das jetzt wirklich ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, Kriterien bzw. Eigenschaften sind unfassbar wichtig in der KI-Suche.
Also beispielsweise, wenn man eine Waschmaschine sucht, Lautstärke, mögliches Gewicht, Trocknerfunktion,
genau, Volumen und so weiter. Toplader, Frontlader oder sowas. Bei den Schuhen ist jetzt zum Beispiel wasserdichte Schuhe. Ne? Ich suche vegane Sneaker, die wasserdicht sind.
Winterfest.
Ja. Ich suche vegane Sneaker, die ein bestimmtes Material haben oder eine andere irgendwie Eigenschaft, also ein anderes Kriterium. Oder zum Beispiel, ich habe irgendwie Probleme mit meinen Knöcheln oder irgendwas, so Hallux Valgus oder wie das heißt, ne? Immer viele Frauen das Problem mit dem Knöchel beim großen Zeh. Gibt's dafür Schuhe, die sich besonders dafür eignen, weil sie bequem sind oder so? Ne? Dann, das sind so Eigenschaften oder Kriterien, die sehr, sehr wichtig sind, weil gerade da die KI so stark ist, wenn ich da was suche, auch im E-Commerce-Bereich, weil ich halt meine Anforderungen ganz genau platzieren kann und formulieren kann und anders wie in der normalen Google-Suche, wenn da mir irgendwelche Ergebnisse angezeigt werden, sondern die KI ganz genau versteht in Anführungsstrichen, okay, was sind jetzt die Constraints, also was sind jetzt die Anforderungen, die derjenige oder diejenige hat und dann natürlich semantisch möglichst relevante Ergebnisse zu bringen oder Marken und Produkte zu nennen, die den Kriterien möglicherweise am besten entsprechen. Und das ist ja die Stärke von KI. Und deswegen sind diese Eigenschaften für mich, egal ob es jetzt ein Produkt oder eine Software ist, sehr, sehr wichtig im Prompt-Tracking, weil ich da wirklich auch rausfinden kann, wo ich sichtbar bin, wo es wirklich sehr, sehr relevant ist, weil wenn derjenige ein konkretes Bedürfnis hat und ganz genau weiß, was er eigentlich haben will oder welche Art von Produkt er haben will, mit welchen Eigenschaften, dann ist es ein relativ warmer Kunde für mich, weil er eigentlich schon ganz genau weiß, was er sucht. Er will jetzt nur wissen, wo kann ich das kaufen, wie viel kostet es mich, was ist das für ein Anbieter und so weiter und so fort. Aber das ist schon eine sehr, sehr warme Zielgruppe oder ein sehr, sehr warmer Prompt, weil der mir vermutlich, wenn ich gut platziert werde und wenn das Sentiment stimmt, also die Art und Weise, wie die KI mich nennt, als beispielsweise Top-Marke oder so, dass das nachher vermutlich zu einem Kauf führen kann oder zum Kauf führen wird. Und deswegen sind diese Eigenschaften sehr, sehr aufschlussreich für mich, weil ich da genau sehe, bei den relevantesten Prompts, die uns dann wahrscheinlich Umsatz liefern, ob ich da platziert werde, ob ich da genannt werde und dementsprechend da auch da sichtbar bin in der KI.
Und vor allem ist es ja auch ein einfacheres Ziel, für sowas Spezifisches dann erwähnt zu werden. Ähnlich wie wir das mit Longtails früher hatten, ist es dann ja einfacher, weil die Konkurrenz dann kleiner wird, weil es vielleicht weniger Konkurrenten gibt, die dann vegane Winterschuhe anbieten, weil die vielleicht keine Winterschuhe haben und wir sind da ganz krass dabei oder so. Das heißt, das ist ja auch ein lohnenswertes Ziel, darauf dann zu optimieren, dass man da gute Erwähnung bekommt. Du hast es ja vorhin genannt in unserer Vorbesprechung, dass dich Leute jetzt über KI finden für die Kombination aus ja. Suchen Anbieter für SEO, aber explizit eben für Shopify, weil ja. du dich auf dieses Thema spezialisiert hast und da extrem gut drin bist. Und schon findet man dich. Wenn man einfach nur suchen würde nach einem SEO-Anbieter, sind deine Chancen, erwähnt zu werden, wahrscheinlich deutlich geringer.
Ja, tatsächlich. Also ich da ist auch eine Sichtbarkeit vorhanden bei SEO-Freelancer zum Beispiel oder Experte für SEO. Aber tatsächlich deutlich, deutlich volatiler und deutlich weniger oder deutlich geringere Sichtbarkeit als tatsächlich ganz spezifisch für das Thema E-Commerce in Kombination mit Shopify. E-Commerce SEO ist dann auch nochmal expliziter und da bin ich auch nochmal deutlich sichtbarer wie allgemein SEO-Freelancer oder SEO-Experte. Und je spezifischer man wird, desto spezifischer das Bedürfnis ist der Zielgruppe, desto größer ist die Chance dann da auch, wenn man da wirklich seine Arbeit gut macht, genannt zu werden, weil es halt sehr, sehr spezifisch ist und die Zielgruppe dementsprechend auch sehr, sehr warm ist.
Und ich würde dann auch tatsächlich empfehlen, dort zu starten mit dem Tracking. Also erstmal spezifisch zu starten. Du hast ja gesagt, du startest gerne auch mit so einem generischen Prompt-Set. Macht auch definitiv Sinn. Ich denke jetzt nur aus der Richtung Kapazität, Kosten, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wie viel Geld man investieren darf in ein Tool. Klar, wenn du da Geld reinpumpen kannst in das Tool, track so viel du kannst. Aber wenn man erstmal startet mit, sagen wir, 25 oder 50 Prompts, würde ich anfangen mit spezifisch. Und dann, wenn ich merke, okay, ich habe hier ein Prompt-Set aus vier Prompt-Sets, A5 Keywords, die sind sehr spezifisch. Und ich merke, dass ich bei allen vier super Sentiment habe, super viele Mentions bekomme, super weit vorne bin mit meinen Mentions. Dann würde ich anfangen, aus jedem Prompt-Set vielleicht drei Prompts rauszunehmen, ein neues Prompt-Set zu machen und eine Ebene höher zu gehen. Das einfach nur für alle, die da einfach mit den Ressourcen ein bisschen haushalten müssen, was ja völlig natürlich ist. Ich hätte auch keinen Bock, als Solo-Selbstständiger 500 € im Monat dafür zu zahlen. Deshalb mache ich das genau so. Ich starte mit 5 Prompt-Sets, weil die meisten Tools bieten mir 25 Prompts an für so einen halbwegs passenden Preis. Und wenn ich dann merke, okay, in dem Prompt-Set läuft's, dann kann ich da auch 2, 3 Prompts rausnehmen. Sie sind ja nur stellvertretend als Tracking. Wenn ich die anderen dann noch habe, sehe ich ja immer noch, ist da jetzt was passiert, was macht die Konkurrenz, muss ich nachlegen und so weiter. Aber ich habe wieder 3 Prompts frei, die ich in ein neues Prompt-Set oder auf eine höhere Ebene setzen kann.
Und das ist ein wichtiger Punkt. Du hast es vorhin schon mal erwähnt, du hast es jetzt gerade erwähnt, mit diesen Stellvertretern. Und das ist ein wichtiger und ein elementarer Punkt für mich im Prompt-Tracking und mit diesen ganzen Prompts, mit denen man arbeitet. Und das ist so ein Kern, wie sagt man, so eine Kern-Mindset oder ein Kernelement dieser Arbeit mit den Prompts, dass man den Anspruch hat, nicht ein vollumfassendes Tracking aufzubauen und ein vollumfassendes Monitoring aufzubauen, sondern dass man das ganze Prompt-Tracking sieht als Chance, die KI-Sphäre, das KI-Universum etwas besser zu verstehen rund um seine Marke und rund um seine Produkte, weil wir können kein vollumfassendes Bild generieren. Wir können nicht sagen, hey, ich habe jetzt ein vollumfassendes Tracking aufgebaut, ich weiß ganz genau, was abgeht, ich weiß, welche Keywords ich gefunden werde und so weiter und so fort. Das kann man gar nicht machen aus den schon genannten Gründen. Könnten wir auch nochmal in der Folge explizit darauf eingehen, in einer späteren Folge. Aber das ist halt für mich elementar. Also und das möchte ich nochmal, den Appell möchte ich hier nochmal in der Folge geben, dass man nicht mit einer falschen Erwartung an dieses Prompt-Tracking rangeht. Man wird nicht ein vollumfassendes Bild generieren können, sondern man wird immer nur einen kleinen Ausschnitt sich selbst erstellen können. Und das ist aber auch völlig in Ordnung, weil es geht darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, bei welchen Art von Prompts ich sichtbar bin. Bin ich sichtbar mit anderen Marken? Bin ich vielleicht deutlich weniger sichtbar als andere Marken in diesen Prompts, die ich mir generiert habe, um einfach so ein Gefühl für den Wettbewerb zu bekommen? Und das, finde ich, ist an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, weil ich immer wieder merke, dass die Leute mit einer falschen Erwartungshaltung rangehen. Ja, aber wir haben da noch irgendwie nicht viele Prompts und so, und da brauchen wir noch Prompts und hierfür, und was meinst du, werden wir dafür noch nicht gefunden? Und wenn man so anfängt, dann kann man 5.000 Prompts erstellen. Und ich glaube, weiß auch gar nicht, ob das bei den Tools möglich ist, aber du wirst dann Tausende von Euro jeden Monat zahlen, um Tausende Prompts zu tracken.
Und es wird dir auch nicht mehr Metriken oder mehr Daten geben, die dir besser helfen am Ende. Da ist es jetzt nicht so, dass viel hilft, viel gilt. Also natürlich, wenn man ein paar mehr Daten hat, ist es gut, aber wir haben auch irgendwo mal ein Limit. Also es bringt dann nichts, wenn du für das gleiche Thema, wirklich mal übertrieben sagt, das gleiche Thema 100 oder 200 Prompts trackst, deine Daten werden nicht viel mehr dir helfen, Entscheidungen zu treffen oder Maßnahmen abzuleiten, nur weil du viel, viel mehr Prompts trackst. Deshalb ist es auch gar nicht so relevant, auch wenn wir alle noch so ein bisschen in dem Mindset drin sind von den Keywords von früher, ne? Einfach alle ja reinballern. Aber es ist einfach eine andere Welt, blöd gesagt.
Genau. Was ich noch sagen wollte, bevor wir den Sack zumachen, wir kommen langsam zum Ende der Folge. Ich habe noch so zwei wichtige Kategorien und eine, wo man so ein bisschen schauen muss, ne, wie sich das auch in KI verhält in Zukunft. Das wäre so der Problem- und Beratungsbereich, ne? So Kaufberatungen und alles so rund um so ein bisschen Ratgeberthemen, ne? Das könnte man auch aufsetzen. Das klammere ich meistens eher aus. Was noch ein wichtiger Bereich für mich ist, den ich immer spannender finde, ist so die Vergleiche. Die Markenvergleiche, Anbietervergleiche, zum Beispiel nenne mir günstige Alternativen zu XY oder welche Alternativen zur Marke XY kannst du mir empfehlen oder gibt es, ne? Oder hast du Erfahrung oder welche Erfahrung gibt es mit Marke XY? Ne? Das sind so Vergleiche, Erfahrungsberichte und so weiter und so fort. Da kann man sich dann auch platzieren, ne? Gerade mit digitaler PR und so weiter. Und je nachdem, wie man sich positioniert und wie man seine Entität nach außen hin trägt und nach außen hin positioniert. Das ist auch noch ein spannender Bereich. Und natürlich der klassisch kommerzielle Bereich könnte man so ein bisschen jetzt in die anderen Bereiche mit zuordnen, vielleicht auch im generischen Bereich. Ich habe das jetzt so ein bisschen kommerziell eingeordnet, nämlich zum Beispiel, wo kann ich vegane Sneaker online kaufen? Was sind gute Online-Shops für vegane Sneaker oder generell für nachhaltige Sneaker? Welche Online-Shops gibt's da? Und solche Sachen, das kann man eventuell entweder generisch einordnen oder halt, ich habe es jetzt zum Beispiel in dem Fall für mich kommerziell genannt, da gibt es nämlich meistens dann auch eine Menschen plus eine jeweilige Verlinkung zu dem jeweiligen Online-Shop. Da kann man nämlich auch rausfinden, ist man in der Antwort immer mit dabei mit den Hauptkonkurrenten, die man so für sich identifiziert hat, und gibt halt auch einen schönen Wettbewerbsvergleich und eine Wettbewerbsanalyse, wenn man halt da ein bisschen High-Level sucht, aber nach einem ganz klar kommerziell getriebenen Intent dahinter, ne, wo ich was kaufen kann, in welchem Shop oder wo ich da online was kaufen kann. Genau, das ist für mich auch noch ein relativ wichtiger Bereich, den kann man aber auch in generisch einordnen. Das würde ich aber definitiv immer machen.
Ja, sehr gute Tipps. Ich denke, damit haben wir auch eine Menge Tipps rausgehauen. Eigentlich einen kompletten Guide, wie man sein Prompt-Tracking aufsetzen sollte. Eigentlich eine
42 Minuten Geoberatung, ne?
So ist unser Podcast, so sind wir. Und was auf jeden Fall eine gute Idee auch ist, ist, den Podcast zu abonnieren, damit du nämlich auch nächste Woche Bescheid kriegst,
wenn
er
online geht. Das ist eine richtig gute Idee.
Weil wir dann nächste Woche drüber sprechen, im Prinzip, wie wir den nächsten Schritt gehen, nämlich, wenn wir diese ganzen Prompts dann tracken, was fangen wir mit den Daten überhaupt an? Es gibt da ja auch viele Daten, die sind vielleicht manchen noch gar nicht klar. Wir haben jetzt hier von Share of Voice mal geredet, ne? Von Mentions. Da reden wir übrigens von einem englischen Wort für Erwähnungen und nicht von Menschen.
Sorry.
S-T-H-E-N hinten dran.
Die Menschen.
Und die Position der Menschen, da geht es auch um eine Erwähnung auf Englisch und nicht um einen Mensch. Deswegen sprechen wir da nächste Woche mal drüber, was wir da wirklich verfolgen, weil auch da gibt es wieder Daten, die sind nicht so relevant und andere sind relevanter. Und wie wir daraus dann ja ableiten, ob das funktioniert, was wir machen, oder ob wir gewisse Maßnahmen vielleicht noch ein bisschen mehr pushen sollten. Deswegen abonnier auf jeden Fall den Podcast. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung, wenn dir die Folge geholfen hat und gefallen hat. Über Spotify kannst du natürlich gerne auch einen Kommentar hinterlassen, wenn du Fragen hast, Anmerkungen hast, einfach mal loben möchtest, wie toll wir sind.
Einfach mal ein Lob da lassen, bitte.
Einfach mal ein Lob da lassen. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Yannick, du hast noch die letzten Worte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich, dass wir wieder zurück sind und auf die nächsten Folgen.